Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Gute drei Wochen sind die Wahlen zum Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus jetzt her. Und auf beiden Ebenen sind jetzt Regierungskoalitionen erkennbar. Im Bund starten wahrscheinlich noch diese Woche offizielle Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und SPD. Eine Ampel ist sehr wahrscheinlich. Auf Berliner Landesebene sind auch SPD und Grüne dabei und die Linke. Es sieht sehr nach einem rot-grün-roten Senat aus. Bis Dienstagabend sollen alle drei Parteien die Aufnahme von Verhandlungen offiziell zugestimmt haben. Der Verhandlungsfahrplan, der steht bereits jetzt im Wesentlichen fest, berichtet Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Vor dem offiziellen Auftakt am Freitag soll es schon Vorgespräche geben. Am Mittwoch will sich zum ersten Mal die sogenannte Dachgruppe treffen. Sie besteht aus insgesamt 30 Spitzenleuten der drei Parteien und ist sozusagen die Elefantenrunde bei den Koalitionsverhandlungen. Sie wird in den nächsten Wochen regelmäßig tagen und letztlich entscheiden, welche Punkte in welcher Form im Koalitionsvertrag festgeschrieben werden. Dieser Dachgruppe liefern insgesamt 17 Facharbeitsgruppen zu, die verschiedene Themenfelder beackern. Dass es so viele AGs gibt, liegt daran, dass wichtige Themen einzeln bearbeitet werden und nicht zusammengefasst sind wie in den Senatsverwaltungen. Klima und Verkehr zum Beispiel bekommen jeweils eine eigene Arbeitsgruppe, ebenso Arbeit und Soziales. Es kommt nicht überraschend, dass sich schon am Donnerstag die AG Finanzen Haushalt trifft, denn die Geldfrage bestimmt entscheidend mit, was politisch machbar ist. Es wird spannend zu sehen, ob die Arbeitsgruppe Finanzen schon erste Leitplanken für die Ausgaben der nächsten 5 Jahre einzieht oder ob sie die anderen AGs erstmal lange Wunschlisten liefern lässt, die dann zusammengestrichen werden müssen. Grundlage für die Koalitionsverhandlungen sind 19 inhaltliche Leitlinien, auf die sich SPD, Grüne und Linke Ende vergangener Woche nach ihren Sondierungsgesprächen verständigt hatten. Ziel sind unter anderem mehr Wohnungsbau, eine funktionierende Verwaltung, eine nachhaltige sozialverträgliche Verkehrswende und zusätzliche Unterstützung für die Berliner Wirtschaft.
Das also die Leitplanken für bevorstehende Koalitionsverhandlungen auf Landesebene in Berlin, Sabine Müller informierte. Gibt es bald wieder Grenzkontrollen zwischen Brandenburg und Polen? Laut Medienberichten will Innenminister Seehofer das Thema am Mittwoch ins Kabinett einbringen. Hintergrund sind die stark gestiegenen Flüchtlingszahlen auf der neuen Route über Belarus und Polen. Im September kamen so knapp 1200 Flüchtlinge nach Brandenburg. Nun sind es schon 1900 vom 1. bis 18. Oktober. Aus Potsdam dazu unser Landeskorrespondent Oliver Schusch.
Die Forderung nach Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze steht in einem Brandbrief der Bundespolizeigewerkschaft DPOLG an Innenminister Seehofer. Der Vizevorsitzende der DPOLG, Heiko Teggerts, ein Parteimitglied der CDU, sagte dem RBB, dass die Polizei mit den vielen illegal Einreisenden überfordert sei.
Momentan befindet sich die Bundespolizei in der Erledigung ihrer Alltagsaufgabe, also im Volksmund Schleierfahndung genannt. Das Risiko, dass doch unkontrolliert nach Europa migriert wird, ist sehr hoch. Wir brauchen dringend stationäre Kontrollen.
Das sieht die andere große Polizeigewerkschaft, die GdP, nicht so. Wegen der Flüchtlinge könne man nicht den deutsch-polnischen Grenzverkehr insgesamt lahmlegen. So Lars Wendland von der GdP, ein Parteimitglied der SPD.
Aus unserer Sicht müssten andere Mechanismen greifen, wie zum Beispiel Frontex. Frontex ist zuständig für die Außengrenze und ich hoffe, dass die Bundesrepublik Deutschland dort Einfluss nimmt und Kräfte nach Polen und Belarus bringt.
Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU zeigte sich gegenüber der deutschen Presseagentur skeptisch, ob sich der Aufwand für stationäre Grenzkontrollen überhaupt lohnen würde. Die Vizefraktionsvorsitzende der Linken im Brandenburger Landtag, Andrea Jolicke, ist sich sicher, dass man die Flüchtlinge durch Grenzposten nicht aufhalten kann.
Ich provoziere im Endeffekt ein Katz-und-Maus-Spiel, das sich, wenn sich rumgesprochen hat, an der einen Stelle wird kontrolliert, die Leute halt woanders über die Grenze gehen.
In Brüssel verhandeln an diesem Montag und Dienstag die EU-Außenminister über den Umgang mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Ihm wird vorgeworfen, Flüchtlinge per Charterflüge nach Belarus zu holen und über die Grenze in die EU zu schicken, als Druckmittel gegen die EU-Sanktionen gegen Belarus. Brandenburgs Innenminister Stübgen fordert diplomatischen Druck.
Es kann nicht weiter sein, dass wir diesem Treiben von Belarus weiter zuschauen. Nach meiner Überzeugung, wenn es einen Schlüssel für eine diplomatische Lösung dieser Krise gibt, dann liegt er in Moskau.
Russland gilt als Schutzmacht von Belarus. Andrea Jolicke von der Brandenburger Linken Fraktion ist der Ansicht, dass man aber auch mit der polnischen Regierung reden muss.
Man muss Polen klar machen, dass auch sie eine Verantwortung für eine Flüchtlingsaufnahme in Europa haben und es natürlich nicht funktioniert, dass sie die Leute einfach nur durchlassen, nicht registrieren.
Innenminister Stübgen kündigte an, in Brandenburg innerhalb von 2 Wochen eine zentrale Registrierungsstelle des Bundes einzurichten. Von dort könnten die Flüchtlinge dann direkt nach dem Königsteiner Schlüssel auf die verschiedenen Bundesländer aufgeteilt werden. Das würde großen Druck von Brandenburg nehmen, so Stübgen.
Aus Potsdam die Informationen von Oliver Schusch. Vor genau 80 Jahren fuhren die ersten Züge ab Richtung Osten, Richtung Ghetto und damit für viele Insassen Richtung Tod. Am 18. Oktober 1941 mussten 1000 jüdische Kinder, Frauen und Männer im Berliner Bahnhof Grunewald in Güterwaggons einsteigen. Der erste Deportationszug fuhr in Richtung Lodz. Daran wurde dort nun erinnert, am Gedenkort Gleis 17. Bundespräsident Steinmeier nutzte die Zeremonie, um den wachsenden Antisemitismus hierzulande anzuprangern. RBB-Reporter Markus Latton war dabei.
Steinmeier betonte, dass die deutsche Verantwortung an der Shoah nicht vergessen werden dürfe. Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde und Bekannte, sie alle hätten an der Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung ihren Anteil gehabt.
Noch immer tragen wir Deutschen an der Schuld, die Täter, Helfer, Unterstützer des planmäßigen Mordes an den europäischen Juden auf sich geladen haben. Noch immer verspüren wir die Scham darüber, dass Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Mitte der Gesellschaft ausgesondert wurden, schikaniert, entrechtet, enteignet und schließlich auf die Fahrt in den Tod geschickt.
Axel Drekoll, Vorsitzender der Ständigen Konferenz der NS-Gedenkorte im Berliner Raum, erinnerte die Gäste der Veranstaltung an die Verantwortung der damaligen Bürgerinnen und Bürger Berlins.
Zwar gab es diejenigen, die Kritik übten oder Widerstand leisteten, viele wandten sich allerdings achselzuckend ab oder beteiligten sich aktiv an Boykotten, Brandschatzungen oder Plünderungen.
Die Deutsche Bahn eröffnete 1998 die Gedenkstätte Gleis 17 als Rechtsnachfolgerin der Deutschen Reichsbahn, die die Massentransporte in Richtung Osten vollzog und sich so direkt am Völkermord beteiligte. Das Projekt Azubis gegen Hass und Gewalt der Deutschen Bahn hat sich mit dem Schicksal jüdischer Eisenbahner befasst, die in der Shoah ermordet wurden. Eine Delegation des Projekts gedachte unter anderem des Eisenbahners Louis Blumenthal.
Er war längst im Ruhestand, als er aus seiner Wohnung vertrieben wurde und am 18. April 1943 im Alter von 81 Jahren den Zug Richtung Dresden und dann nach Theresienstadt steigen musste. Ein knappes Jahr später starb er dort.
Bundespräsident Steinmeier mahnte zum Schluss seiner Rede, dass aufgrund der Erfahrungen der Deportationen und des Völkermords an den europäischen Juden Antisemitismus keinen Platz mehr in der Gesellschaft haben dürfe.
Gedenken an Gleis 17, 80 Jahre nach Beginn der Deportationen von jüdischen Mitbürgern, Markus Latton informierte. Langsam kehrt das Studentenleben wieder zurück, auch nach Frankfurt-Oder. Die Viadrina hat ihre Studierenden zum Wintersemester aufgerufen, tatsächlich richtig und wirklich an die Uni zu kommen. Und das wird auch Zeit. Wegen der Pandemie mussten die Studierenden 3 Semester zu Hause lernen. Für den Wiedereinstieg bietet die Viadrina ein besonderes Unterstützungsprogramm an. Welcome back at Viadrina heißt es. RBB-Reporterin Elke Bader wollte wissen, wie das bei den Studierenden ankommt.
Nach 3 Semestern Online-Lehre von zu Hause aus startet Maximilian Wlodarski sein Studium an der Viadrina, als wäre es das erste Semester. Der Unicampus im Frankfurter Stadtzentrum, die Hörsäle, das Gespräch mit den Kommilitonen auf dem Flur. All das kann Maximilian nun erst jetzt erleben.
Ich brauche meine Routine, um wieder einzusteigen und richtig das Studium anzufangen, sich mit den Kommilitonen zusammenzusetzen, nochmal den Stoff durchgehen, was eigentlich die Sache schon von Anfang an sein sollte.
Maximilian studiert deutsch-polnisches Recht. Das allein zu Hause zu lernen, ist fast unmöglich, sagt Maximilian. Jetzt müssen die Studierenden ihre Lehrveranstaltungen an der Viadrina selbst organisieren. Dabei hilft ihnen Dozentin Eva Skalat.
Ich würde mich vor allem mit denen unterhalten wollen, wie es ihnen geht, ob es bei ihnen Probleme gibt, ob irgendwie Nachholbedarfe bestehen.
Neben den Lehrveranstaltungen sollen Studierende auch wieder Zeit für das gemeinsame Studentenleben haben. Dazu zählt für die Jurastudentin Elisabeth Skjepniok auch der Austausch mit anderen Studierenden in den Studentenkneipen, erzählt Elisabeth.
Ich denke, dass das studentische Leben, das was nach der Uni passiert sozusagen, auch sehr wichtig ist und ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist, auch der Zukunft. Ja, also wir knüpfen Kontakte, die für das ganze Leben sozusagen stehen werden.
Bei dem Wiedereinstieg in die Lehre vor Ort auf dem Unicampus unterstützt die Viadrina die Studierenden eine Woche lang mit offiziellen Angeboten.
Es geht also wieder los an den Unis der Region und zwar endlich wieder in Präsenz. RBB-Reporterin Elke Bader war das von der Viadrina in Frankfurt-Oder. Häuslebauer sind teilweise am Rande der Verzweiflung inzwischen. Ihre Baustelle kommt nicht voran. Grund ist hauptsächlich der Materialmangel im Handwerk. Holz, Stahl, Bauteile, überall klemmt es, die Preise steigen. Laut Zentralverband des deutschen Handwerks klagen momentan 84% aller Handwerker in allen Branchen über Lieferengpässe. Was das in der Praxis bedeutet, hat sich RBB-Reporterin Aline Lepsch in Cottbus mal genauer angesehen.
Wir fahren raus hier.
Vorbesprechung. Uwe Thierling und seine Männer, die fahren zu einer Privatwohnung. Eigentlich nur die Anschlüsse und die Armatur im Bad neu machen. Doch auch die vermeintlich kleine Baustelle beschäftigt den Sanitär- und Heizungsbauer mächtig.
Kann ich jetzt schon versprechen, dass wir Schwierigkeiten kommen.
Einen Teil der Materialien hat er weit vorher bestellt und extra schon am Freitag einiges abgeholt. Jetzt noch den Rest im Großhandel, aber leider nein. Bei der Armatur fehlt was.
Also zumindest die Serie, die ich mir ausgesucht habe, ist nicht da. Wir werden höchstwahrscheinlich, um das fertigzustellen, eine Höherwertregel nehmen müssen.
Corona sei schuld, erklärt Marita Matiske aus dem Großhandel.
Dadurch gibt es verschiedene Lieferschwierigkeiten, die man dann eben irgendwo wieder bewältigen muss.
Das betreffe die unterschiedlichsten Produkte. Manchmal auch nur Materialien, die fehlen, wodurch dann die Produktion hängt. Ärgerlich. Uwe Thierling erklärt die Folgen.
Es gibt immer eine Lösung. Entweder man weicht auf ein anderes Fabrikat aus, bloß dann ist es mit einem großen Umbau verbunden. Und wenn man das nur austauschen will und das Produkt gibt es dann nicht, dann muss man eben warten, nicht? Dann ist auch die Frage, wer bezahlt das dann, nicht?
An den Lieferengpässen, vor allem aus China, werde ganz klar sichtbar, wo es eigentlich hapert. Regionale Produktion gäbe es kaum noch, sagt Knut Deutscher von der Handwerkskammer Cottbus. Die Aufgabe sei es also, herauszufinden, wo was fehlt und
dass man dort junge Leute ermutigt, entsprechende Produktionsstätten auf den Weg zu bringen. Da ist Handwerk dann eher der Nachnutzer.
Im Moment muss aber der Handwerker, heute Heizungsbauer Uwe Thierling, damit umgehen. Sein Rat an die Kunden?
Die sollten bei Zeiten wissen, was und wie, dass das bei Zeiten bestellt wird. Man ist eben sicher, dass man, wenn man die Baustelle anfängt, dass das Material da ist.
Das also der Tipp vom Profi. RBB-Reporterin Aline Lepsch hat ihn begleitet. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Inforadio Podcast.